Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott, Kapitel 7, Kommunikation. Saubere Landung. Der Gegenschub wurde aktiviert und der Flieger abrupt abgebremst. Sein träger Körper wollte ganz offenbar noch ein Stück weiter voranstürzen, sank dann, als die Maschine auslief, zurück in den Sitz. Dieses Gefühl eines schicksalsergebenen Ausgeliefertseins befiel ihn nur in Flugzeugen, obwohl der Alltag genügend Anlässe hierfür bereitstellte. Lag wohl an der Geschwindigkeit oder der Höhe, welche einem die Unausweichlichkeit eines Endes vor Augen führten, während man sonst immer noch glaubte, davonkommen zu können. Viele Passagiere hatten bereits wieder ihre Smartphones hervorgeholt und meldeten ihr Überleben oder schauten, was sie die letzte Stunde verpasst hatten. Sagten sie eigentlich noch das Wetter an? Er hatte die Ansage nicht aufmerksam verfolgt, aber man war schon beim Abspann. Vielen Dank, dass Sie Lufthansa gewählt haben. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu können. Tschüss, wie man in Hamburg sagt, und auf Wiedersehen. Welcome to Hamburg, Helmut Schmidt Airport. Please remain seated until the seatbelt signs have been switched off. Please check around your seat for any personal belongings and please use caution when opening the overhead bins. I'd like to thank you for joining us on this trip and we are looking forward to seeing you on board again. Have a nice day. Der Blick aus dem Fenster, vorbei an der alten Dame, die ebenfalls hinausschaute, zeigte, Hamburg begrüßte ihn mit Sonnenschein. Von wegen feuchtfröhliche Meteorologie. Vereinzelte Krähen stolzierten über das kurzgeschorene Grün zwischen den Rollbahnen. Ob die auch hier die Flugzeuge cool an sich vorbeirasen ließen, wie auf den Autobahnen die Fahrzeuge? Wohl kaum. Zumindest bei Start und Landung dürfte es einen zu großen Sog geben. Andererseits stolzierten sie da draußen rum. Der Flieger rollte langsam über die Betonpiste in seine Parkposition. Er zog das aktuelle Nachrichtenmagazin aus der Netztasche des Vordersitzes. Immerhin war er dazu gekommen, das Interview noch einmal zu lesen, im Warteraum. Im Vergleich zum gestrigen Erscheinungstag hatte sich sein Eindruck nicht verändert. Er hatte vorgehabt, im Flieger noch weiter darüber nachzudenken, aber das hatte sich dann ja etwas anders entwickelt. Die alte Dame neben ihm am Fensterplatz sortierte ebenfalls ihre Sachen. Als das Seatbelt-Zeichen erlosch, lief ein Klicken durch die Reihen wie eine außer Kontrolle geratene Kettenreaktion. Als ließe sich ein aufgestautes, nur mühsam unterdrücktes Freiheitsbedürfnis nicht mehr zügeln, sprangen die am Gang sitzenden Aufzerrten ihr Handgepäck hastig aus den Ablagen, um dann doch nur wartend dazustehen, die mit den Mittelplätzen in gebückt schräger Haltung, einige wie resigniert zu Boden starrend. Er löste seinen Gurt, band die Schnürbänder seiner Schuhe wieder fester. Selina hatte ihn unbedingt selbst zum Flughafen fahren wollen. Ein schöner Abschied, ohne Sentimentalität und unausgesprochene verdeckte Erwartung. Auch kein »Melde dich, ja?« oder dergleichen. Sie wussten beide, dass es mit ihnen weitergehen würde. Die Reihen vor ihm lichteten sich langsam. Aus welchen Gründen auch immer, aber die Leute hielten sich daran, den in den Reihen vor ihnen Platzierten tatsächlich beim Aussteigen den Vorrang zu gewähren. Dann stand auch er auf, nahm sich seinen kleinen Koffer aus der Gepäckablage. »Wenn Sie so freundlich sein würden, mir meine Tasche herauszuholen? Sie ist ein wenig schwer, selbstverständlich gern.« Er reichte der alten Dame eine kleine Ledertasche, die sich allein noch in der Ablage befand und die sich tatsächlich als überraschend gewichtig entpuppte. »Ich nehme an, Sie haben nur Handgepäck, nicht wahr? Dann verabschiede ich mich schon an dieser Stelle von Ihnen, wünsche alles Gute und bedanke mich für unser Gespräch und geben Sie beim Anspruch nicht auf. Ihr Blatt kann es gebrauchen.« »Danke, ich werde sehen, was sich machen lässt«, er grinste. »Lassen Sie sich ebenfalls gut gehen.« Er nickte ihr zu und ging in Richtung Ausgang. Die alte Dame hatte ihn den Flug über in Beschlag genommen, kaum dass er saß, und nachdem sie herausbekommen hatte, dass er als freier Journalist arbeitete und gelegentlich auch für das Nachrichtenmagazin, hatte versucht, es so darzustellen, hatte sie begonnen, sich über das Feuilleton, über die Qualität der überregionalen Magazine, über die Kultur im Allgemeinen auszulassen. In einem Plauderton, der wie ein Paternoster langsam und unermüdlich auf und ab und im Kreis drehte. Das sei für sie von innerstem Interesse, da sei sie aber froh über den Zufall ihrer Bekanntschaft und ergreife die Gelegenheit gerne, die sie, wenn sie es einmal so formulieren dürfe, als die Einladung zu einem Gespräch, einem Diskurs unter gebildeten Menschen auffasse. Denn ihrer Meinung nach, wobei sie mit ihren wohlbegründeten Urteilen nicht alleine stehe, das wisse sie sicher, aber gut, das sage sie jetzt nur am Rande, sie wolle sich gerne auf sich beschränken. Zumindest sie sei der festen Überzeugung oder genauer zu dieser gekommen, dass die Qualität des Journalismus abgenommen habe, die Qualität quasi zur Ader gelassen werde, um ein Bild zu bemühen, das müsse man sagen, sehr wahrscheinlich aus Gründen, die als Reaktion auf den Anpassungsdruck des veränderten Marktumfelds begreifen könnte. Sie haben auch Scharlatanerie, das sei ihr Urteil, und er und sie würden das wissen, nicht wahr? Und sie spreche von der allgemeinen Erscheinung. Ihn würde sie, da sie seine Artikel nicht kenne, von diesem Verdikt selbstverständlich ausnehmen, ja geradezu hoffen, dass er sich diesem fatalen Trend entgegenstemme und, wohlgemerkt, sie argumentiere hier nicht mit romantisch verklärtem Blick. Die Krise des Anzeigenmarktes, die digitalen Medien, das alles fordere offensichtlich einen Tribut, das sei nicht zu leugnen. Auch die Presse funktioniere nach den Gesetzen des Marktes, sie verkenne das nicht, aber der eigentliche Grund der Misere liege doch vor allem in den veränderten Bildungsgrundlagen seitens der Leserschaft, die ja kaum noch in der Lage wäre, einen Artikel von einer gewissen Länge und herleitendem oder ableitendem Charakter zu konsumieren, und nun sei ihr das Wort selbst entschlüpft, denn darauf laufe es doch offenbar nur noch hinaus, auf einen anstrengungsfreien Konsum, nicht wahr? Hier hatte sie den Kopf geschüttelt, während er in ein Nicken verfallen war, in das sie zustimmend einfiel. Ja, er als geschulter Journalist wisse das natürlich, wisse, was sie eigentlich meine, nämlich Artikel in der Tradition der Dialektik. These, Antithese, Synthese, die Kunst der Gesprächsführung gewissermaßen, wie man eine Argumentation aufbaue und führe. Und hier wollte sie sogar zugestehen, unter Umständen, die ein von Angesicht zu Angesicht geführtes Gespräch betreffen, hier und nur hier könne man gegebenenfalls auf die Synthese verzichten, aber das werfe sie seinem Berufsstand schon vor, denn man dürfe nicht nachgeben, dürfe eben nicht auf dieses Niveau herunter, dürfe nicht den kardinalen Fehler der heutigen Zeit begehen, immer und sofort mit dem Ausposaun eines Like die eigene dumpfe Empfindung in eine öffentlich gemachte Meinung zu überführen. Denn Meinung enthalte zwar, dass es sich um die meinige handele, setze aber doch etwas voraus, woran es heute im Allgemeinen mangele, um vom Besonderen ganz zu schweigen, und das sei nachgerade Bildung. Hier hätte sie tatsächlich eine kleine Pause eingelegt, eine andächtige, konnte man sagen, bedeutsam genickt, geseufzt, um dann dahingehend fortzufahren, dass man sich in Anbetracht der heutigen Zeit wirklich ernsthaft fragen müsse, wo diese denn auch herkommen soll, heutzutage die Bildung. Denn Bildung bedürfe nun einmal eine Erziehung und Anleitung zum Gebrauch des eigenen Verstandes. Ja, ganz entschieden sei sie in ihrer Auffassung, dass die bürgerliche Gesellschaft, und die sei bitte hier als die Keimzelle der demokratischen, ja humanistischen Gesellschaft aufzufassen, die Partizipation, also Teilhabe im umfassenden Sinn des Begriffes, ermöglichen müsse, dass diese Gesellschaft ihre Mitglieder, also alle, und sie meine hier wirklich alle, aber natürlich erst recht die Eliten, genau dazu anleiten und befähigen müsse. Und unter den gegebenen Umständen sei das die bittere Pointe, genau dadurch, dass sie dieses tue, ihren eigenen Fortbestand erst garantiere, jedenfalls dieses Bildungsbürgertum existiere so kaum noch. Darüber müsse man debattieren. Da seien sie sich sicherlich einig, nicht wahr, sein Nicken freue sie, aber da gäbe es für einen einigermaßen bei Verstand seienden Menschen ja auch gar keinen Zweifel, leider. Und die Folgen für die Gesellschaft, die seien nicht im Einzelnen absehbar, das wohl nicht, wer könne das schon in der Summe, aber in jedem Fall fatal, ja, wenn nicht sogar existenzgefährdend, da mache sie sich nichts vor. Und wenn sie auch gleich ein Beispiel geben dürfe, als Journalist hätte ich hier sicherlich den globaleren Überblick, sie sehe das an ihren eigenen Kindern und Enkeln, also selbst in ihrer eigenen Familie, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit philosophischen Themen, mit ihren Ausdrucksformen, Literatur, Kunst, Musik. Wo findet diese noch statt? Nicht wahr? In der Schule? Hier hatte sie die ihre Rede lebhaft unterstreichende Hand wie resigniert sinken lassen und dann Tiefluft für weitere Ausführungen geholt. Nun, da wir gerade von der Schule reden. Das sei ein hervorragendes Beispiel. Über diese gesellschaftliche Institution müsse man debattieren. Wieso glaube man hier mit einem derartig geringen Mitteleinsatz und einer permanenten Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer, die doch ganz offenkundige gesellschaftliche Bildungsmisere meistern zu können? Ihre Schwiegertochter zum Beispiel, sie sei selbst Lehrerin und beklage einen Text wie Camus, der Fremde, sei heute viel zu anspruchsvoll, quasi nicht mehr zumutbar. Dabei sind es doch gerade diese Fragen, die gestellt werden müssen. Was ist der Sinn? Worin besteht die Revolte? Während die Sinnlosigkeit mit unermüdlicher Betriebsamkeit ihre kommerziellen Kapriolen perpetuiere, nun nicht wahr? Die Fragen, die Camus gestellt hat, sie bleiben. Und wenn es eben nicht mit Camus gehe, das sei ja letztendlich nur eine methodische Entscheidung, die Grundfragen an diesem Beispiel zu behandeln, aber die Fragen müssen gestellt, müssen debattiert werden. Aber wem sage sie das, sie sehe es wieder an seinem Nicken und das freue sie aufrichtig. Er als Journalist wisse das ja nur zu gut. Wobei, das müsse sie zugestehen, in diesen neuen Formen des musikalischen Ausdrucks wie Techno und House oder im Hip-Hop, ihre Enkelin sei da tätig, das sei Kunst. Ja, aber in der bürgerlichen Familie finde eine Auseinandersetzung mit dem, was Kunst ausmache, in ihren verschiedenen Ausdrucksformen nicht mehr statt. Sie wiederhole sich da zwangsläufig und da wir gerade davon sprechen, dabei hatte er bis dahin noch gar nichts gesagt. Vor dem Cockpit im Entree standen die zwei Stewardessen und der Kapitän und verabschiedeten sich von jedem Fluggast. Diese bedankten sich für das Wunder des Fliegens oder doch dem offensichtlich drohenden Absturz noch einmal entkommen zu sein? Die mit ihm den Flieger verlassen hatten, hasteten durch den Terminal in Richtung Baggage Claim, als würden sie Gefahr laufen, zu spät zu kommen. Oder wollten sie dieser polierten Wohlstandsfassade aus Duty-Free und imagegeschwängerter Werbung von goldener Trächtigkeit entkommen? Um das neueste High-End-Produkt eines Autobauers stand eine kleine Traube und fabrizierte Selfies oder ließ sich von der Gefährtin ablichten, die Hand am Kotflügel wie Großwildjäger vor der noch warm dampfenden Beute. Er folgte der Ausschilderung nach links, wich einem sprintenden Mann aus, der offenbar versuchte, noch rechtzeitig an seinen Gate zu kommen. Ob es Untersuchungen gab über die Gehgeschwindigkeit in Terminals in Relation zu Fußgängerzonen oder Parks? Und welcher Einfluss abzuleiten war, wenn die zu gehenden Wegstrecken wie hier gespickt mit Werbebotschaften waren? Und ob das Werbesegment eines Airpods in seinem Anschein von hochwertig und erlesen auserwählt andere Einflusswirkungen erzeugt als Werbung für Waschmittel? Gespickt. Beim Braten machte man das gegen das Austrocknen. Wer lief hier Gefahr, trocken zu fallen? Direkt vor ihm auf einem der Displays erschien der nackte Torso einer Schönen, überlebensgroß, makellos. Die grünblauen Augen Karibikwasser klar und zum Darren ertrinken. Sie presste eine Handtasche an die Brust, umfing sie mit beiden Armen, besitzergreifend und schützend bergend zugleich. Die wild verwuschelte blonde Mähne, die Geste und ihr erhitzt verschlafender Blick suggerierten Bett und Kampf zugleich. Nackt bis auf die Haut, aber diese Tasche gerettet. Sie wurde überblendet, machte Platz für den perlenprickelnden Champagner zum Anstoßen auf den Sieg. Er hatte Glück, erwischte gerade noch den Shuttlebus, der zwischen den preisgünstigeren Parkhäusern und den Terminals pendelte. 13:52 zeigte die digitale Anzeige über dem Fahrer. Die Idee, mit dem eigenen Wagen zum Flughafen zu fahren, war idiotisch gewesen. Andererseits hatte er vorgehabt, von hier aus gleich weiter in dieses Eierdorf, wie hieß es doch gleich, egal, zu fahren, wegen der Recherche um angeblich falsch etikettierte Bio-Eier. Sich schon mal umschauen und dann am nächsten Tag den Informanten treffen. Klingenberg, so hieß der Typ, richtig. Gut, dass er sich nicht um ein Quartier gekümmert hatte. Natürlich hatte er diesen Klingenberg anrufen sollen, auch wenn der Termin mit einem gewissen Fragezeichen versehen gewesen war. Trotzdem hat er ein schlechtes Gewissen. Ist jetzt so. Andererseits, nicht mehr zu ändern. Die Nummer lag zu Hause auf dem Stehpult. Sein Informant hatte um unbedingte Diskretion gebeten. Im Bus waren nur noch zwei Männer und etwas abseits, links und rechts, zwei jüngere Frauen, die sich nicht zu kennen schienen. Die Kerle gockelten, was der geschwollene Kamm nur so hergab. Golfplatzqualitäten auf Mallorca, vormittags hier, nachmittags da, der Preis der Reise und das nur bei 3 Tagen, Tuning-Details zu ihren Autos und welche Champagnersorten besser schmeckten. Sie hockten auf ihren monströsen Golfbags und Reisetaschen wie Hähne auf dem Mist. Beringt waren sie auch, mit dicken Goldketten über den Poloshirts. Warum fiel ihm nur Schlachtgewicht ein? Am Parkhaus angekommen, stieg er aus, als sei er auf der Flucht und beeilte sich vor allen, zum Kassenautomaten zu kommen. Er zahlte für 3 Tagessätze und nochmal 5 Stunden, bestätigte die Anfrage, ob er eine Quittung wolle, nahm diese und ging zu seinem Wagen. Es war an der Zeit zu entscheiden, wie er vorgehen wolle. Also, zuerst nach Hause, in die Redaktion, Marlene einweihen. Was hätte er ihr sagen können? Zu Lara? Oder? Sein Koffer ratterte über den Barton wie seine Gedanken, rhythmisch treibend und ohne Halt, der Widerhall seines Schrittes täuschte Zielsicherheit vor. Neben seinem Wagen hatte sich einer dieser fetten SUVs breit gemacht. Er verstaute seinen Rollkoffer im Kofferraum und musterte den schmalen Spalt zwischen seiner Fahrertür und dem Schlachtschiff. Auf dessen Fahrerseite war ausreichend Platz, super. Und natürlich waren die Parkplätze zu klein für diese Protzpanzer und nicht umgekehrt die Autos zu groß. Er zwängte sich durch den schmalen Spalt, den er die Fahrertür geöffnet bekam, und turnte auf den Sitz. Unschlüssig saß er da und starrte auf die graue Betonwand vor ihm. Links oben im Ausschnitt seiner Windschutzscheibe waren Reste eines Aufklebers zu erkennen, weitgehend entfernt. Nur die Buchstaben O, S waren übrig geblieben. SOS oder los? Vielleicht ja auch. Neben ihm flackerten die Warnblinker des SUV auf, oder hatte er sich da getäuscht? Er schaltete die Zündung ein, startete. Sogleich setzte Iro Rantala ein, Tears for Esbjörn, und versetzte ihn zurück zu Jazz Baltica, in dieses wunderbare Konzert direkt at the beach, Nacht um 1, die leichte Brise, die frisch feuchte Kühle, die von See herüberhauchte, und allein am Stutzflügel dieser kleine zaubernde Finne. Welch ein Moment musikalischer Größe und darüber der leuchtende Sternenhimmel. Er merkte, wie gut ihm diese Erinnerung tat, wie innerlich unruhig er war. Er setzte zurück und hätte fast einen der beiden Golfer erwischt. Mit seiner »Nun fahr doch schon endlich, ich will da ran« Geste outete er sich als Besitzer des SUV. Vehicles für was eigentlich? Egal. Er folgte den Ausgangsschildern, was hieß, die Parkebene noch einmal zu umrunden, ehe er die Schleife nach unten nehmen konnte. Ja, was nun? Wie lag der Fall Frankfurt? Insgesamt ergab sich kein klares Bild, hatte er mehr Ahnung als Fakten. Er fuhr an die Schranke heran, schob den Parkschein in den Schlitz. Besser, er ging noch alles einmal in Ruhe durch. Benson hatte dafür gesorgt, dass sie sich in einer Weise vorbereitet hatten, die nicht allein mit einer allgemeinen Prophylaxe gegenüber der Presse zu erklären war. Es sei denn, man ging bei ihm von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung aus. Dazu bestand wohl kein Anlass. Also, wieso das ganze Theater? Um bei ihm genau diese Frage zu provozieren? Eine Handvoll Ungereimtheiten zusammen mit einer schönen Frau, damit der Herr Journalist mal mächtig ins Grübeln kommt? Wozu? Abwehrzauber oder Schweißfährte? Das nächste Stück der CD hieß Thinking of Misty, wie passend. Celina und er hatten das Thema vollkommen ausgeklammert. Oder nicht? Welche Anspielung hatte sie gemacht? Besser in Ruhe, erstmal nach Hause. Selbst um diese frühe Zeit am Nachmittag war es eine raumgreifende Aufgabe, einen Parkplatz zu finden. Er kurfte zweimal um den Block, bis er endlich eine Parklücke entdeckte, direkt unter einer Linde. Beim Zustand seines Wagens kein Thema. Dieses wunderbare Exemplar hier hatte man zudem vor der automobilen Aufrüstung gepflanzt, als die Sorge um den Lack von Karossen in der Größenordnung eines mittelständischen Jahreseinkommens noch kein Thema war. Immerhin, er grinste, als er den Wagen verschloss. So tief unten war er denn nun auch noch nicht angekommen, dass die läppischen 4000, die er vielleicht und mit deutlicher Betonung auf vielleicht noch für seinen Wagen bekommen hätte, seinem Jahreseinkommen entsprach. Im Treppenhaus hing ein Geruch von Mittagessen, wahrscheinlich Frikadellen und Bratkartoffeln und von irgendeinem Scheuerpulver, vielleicht auch Desinfektionsmittel oder etwa der Duft eines Wunderbaums. Ekelhaft. Er schloss seine Wohnungstür auf und trat ein. Abgestandene Luft wie eine zweite Wand, zumindest kein Kunstaroma. Echt Hillinger, naja. Seinen kleinen Rollkoffer ließ er einfach im Flur stehen, schmiss die Schlüssel auf das Stehpult. Der Anrufbeantworter blinkte wie ein Monitor auf einer Intensivstation und auch der Piepton, der jede der eingegangenen Nachrichten einleitete, hatte etwas von dem Dauerton, der das Erliegen der lebenswichtigen Funktion signalisierte. Piep! Nachricht 1, Freitag 16:32. Ja, hallo Marc, hier ist Claudia. Wollte ich mich nur mal melden. Ich bin übers Wochenende in Hamburg und da dachte ich vielleicht, ja, also vielleicht hast du ja Lust, zurückzurufen? Ich würde dich gerne sehen. Ganz liebe Grüße. Ach, Claudia, es ist vorbei. Piep, Nachricht 2, Samstag 18:55. Hallo Marc, oh Mann, sehr witzig. Ist das jetzt eine ironische Brechung oder was? Investigativer Journalismus. Also echt. Marlene hier. Warum erreiche ich dich nicht mobil? Melde dich bitte, wenn du wieder da bist. Ich fand das Interview übrigens gelungen. Meine Fragen sind zwar ein bisschen untergegangen, aber in sich stimmig. Also melde dich. Ja? Piep. Nachricht 3, Samstag 22:11. Sehr ambitioniert, ja doch, auch witzig, durchaus Watergate und Hillinger, Büro für investigativen Journalismus, hat was, vielleicht jedenfalls. Also, hier ist Thomas Klingenberg, ich rufe an wegen des geplanten Treffens, Sie wissen schon, die Bio-Eier, ich kann den Termin am Dienstag leider nicht halten. Rufen Sie mich bitte zurück, damit wir uns neu verabreden können? Herzlichen Dank. Da hatte er dann Glück gehabt. Piep, Nachricht 4, Sonntag 11:15. Hallihallo, hier ist Mama. Als investigativer Journalist bist du natürlich nicht da. Haha, ich bin eben auch draußen gewesen, bis zur Gerhardschule, hoch. Immerhin, da bauen sie noch. Wie geht es dir? Oho, oho, uns geht's gut. Toi, toi, toi. Tante Johanna wird in 3 Wochen 85. Können wir das Geschenk besprechen? Das wäre toll. Rufst du bitte noch diese Woche an? Danke und tschüss. Er drückte die Pausentaste des Anrufbeantworters, holte sein Smartphone aus der Hosentasche und trug sich eine Erinnerung in den Kalender. Mutter. Typisch irgendwie. Obwohl. In letzter Zeit rief er seinen Vater an. Neuerdings könnte man sagen, vielleicht aufgrund ihrer zunehmenden Orientierungsschwierigkeiten oder der damit eher einhergehenden, sich schleichend veränderten Rollenverteilung der beiden. Er schloss die Kalenderfunktion. Ja, typisch. Im Gegensatz zu ihrer demonstrativ fröhlich vorgetragenen Floskeln fiel sein Vater mit seinen Anliegen immer wie mit der Tür ins Haus. Die letzte Nachricht hatte gelautet: Wieso bist du nicht da? Die Glühbirne in der Küche ist kaputt. Wann kannst du kommen? Mutter hätte es eher so dargestellt, dass es zwar nicht eilen würde, dass nicht die Glühbirne in der Küche aber wohl durchgebrannt sei und da Vater hier, wären sie sich ja eigentlich nicht mehr auf die Leiter solle, besser nicht wahr und so weiter. Natürlich hat er es eingerichtet, vorbeizukommen. Kein Problem. Denn da lag das Problem ja auch nicht. Die Leiter hatte schon bereit gestanden und nach kurzem Gesprächsgeplänkel, das wie immer seine Mutter führte, nach ihren interessiert empathischen Fragen, deren Antworten sie dann aber mit einem automatenhaften Ja, und Nicken quittierte und mit einem leeren Gesichtsausdruck, in dem ihre Augen wie nach einem Ausweg suchten, sodass er sicher war, dass sie ihm inhaltlich nicht folgte, höchstens an irgendeiner Stelle assoziativ einhaken würde, hatte ihn sein Vater mitten in einer seiner Antworten unterbrochen, war mit »Dann lass uns das mal schnell machen, dann haben wir das hinter uns« aufgestanden und in den offenen Küchenteil ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung geschlurft, die Glühbirne und einen kleinen Schraubendreher bereits in der Hand. Und als hätte Mutter das Gespräch nun übergeben und für den aus ihrer Sicht zu seltenen Besuch ihres Sohnes wäre nun keine weitere Aufmerksamkeit mehr erforderlich oder ihre Beteiligung zumindest aktuell nicht notwendig, jedenfalls für die Zeit des Leuchtmittelwechsels, hatte sie sich in ihrem Sessel zurechtgesetzt, sich die Kopfhörer ihres CD-Players übergestülpt, das Booklet zu Thomas Mann genommen und dagesessen, das Heftchen auf den Knien mit einer sich abschottenden Bereitschaftshaltung und einem verbalen »So«, das wie eine Markierung ihr Gespräch abschied. Und nachdem sie die Play-Taste gedrückt hatte, die sie erstaunlicherweise ohne Probleme fand, war da nur noch eine konzentrierte und absolute Zuwendung zu dem, was sie hörte, als würde sie sich etwas Wesentlichem, ja Eigentlichem widmen. Und das Demonstrative, das darin lag, konnte wohl auf zweierlei Art gelesen werden. Als zur Schau gestelltes Zeugnis arbeitender Auseinandersetzung mit dem wahren, guten, schönen, hier ganz im Stil von Sisyphos, vielmehr aber wohl als selbstgesetztes Signal als »Seht her, ich tue es, wirklich«. Und so hatte er wieder beides beisammen gehabt, das handwerkliche Erledigungshandeln seines Vaters, dieses genussfremde Hinter sich bringen von allem, was allerdings seine Hilfsbereitschaft nie beeinträchtigt hatte, auch wenn er bloß keinen Stress und eigentlich nur seine Ruhe haben wollte, und daneben das mehr Behaupten von etwas als durchhaltendes Wollen seiner Mutter. Und irgendwo dazwischen er und Fragen, wie gut man die eigenen Eltern kennt, überhaupt andere Menschen, sich selbst. Er steckte das Smartphone zurück in die Hosentasche, drückte erneut die Play-Taste des Anrufbeantworters. Piep, Nachricht 5, Sonntag 22:15. Hallo Marc, kannst du dir nicht endlich mal eine professionellere Ansage ausdenken? Du machst dich doch lächerlich. Marlene hier, melde dich bitte mal, ja? Machst du ja doch nicht. Mensch, ich will wissen, warum du länger geblieben bist. Freitag war das Interview, heute ist Sonntag. Bist du an der Story dran? Ich versuche dich weiter mobil zu erreichen. Hörst du deine Mobilbox denn nie ab? Verdammt, ruf mich an. Ciao. Er grinste. Sie hat es versucht und nicht nur einmal. Piep, Nachricht 6, Montag 12:31. Hallo Marc, heute ist Montag, wo bist du? Mensch, melde dich. Langsam mache ich mir Sorgen. Ciao, Marlene. Der Anrufbeantworter stellte sein Blinken ein. Nur noch ein gelblich glimmendes Licht signalisierte seine Bereitschaft für neue Aufzeichnungen. Ein Licht wie eine Flamme auf dem Grab des unbekannten Soldaten. Keine Nachricht von Selina, die hatte er allerdings auch nicht erwartet. Er ging in die Küche, öffnete mehr mechanisch als absichtsvoll die Kühlschranktür und atmete tief durch. Der Inhalt seines Kühlschranks gebärdete sich wie ein leckendes Endlager für Sondermüll. Er schmiss die abgelaufenen Packungen in den Mülleimer, ließ heißes Wasser und einen gehörigen Schuss Spülmittel in die Spüle laufen und wischte die Ablageflächen des Kühlschranks sauber. Er füllte frisches Wasser in den Tank der Espressomaschine und schaltete sie ein. Laut schlürfend saugte sie sich Wasser in den Kessel und begann wie zufrieden brummend mit dem Heizvorgang. Auch das Behältnis für die Kaffeebohnen der Mühle war leer und er hatte es, bevor er nach Frankfurt gefahren war, extra nicht aufgefüllt. Er zog die unterste Schublade neben dem Herd auf, überlegte kurz und wählte die Bohnen der FTK-Kooperative, riss die Vakuumverpackung auf, befüllte das Bohnendepot der Mühle. Er räumte den durchgelaufenen Geschirrspüler aus, in dem sich lediglich Gläser, Espressotassen und ihre kleinen Unterteller befanden. Das grüne Licht an der Espressomaschine signalisierte mittlerweile, dass die Temperatur erreicht war. Er ließ es heißes Wasser aus dem einen Heizkreislauf in eine Tasse laufen und spülte gleichzeitig den Siebträger einmal im Leerlauf durch. Er prüfte die Mahlgradanzeige, korrigierte um zwei Einstellungen in Richtung gröber, aktivierte das Mahlwerk der Mühle, füllte den Siebträger mit Kaffeemehl, presste mit dem Tamper nach, spannte den Siebträger ein, schüttete das Wasser aus der Tasse, prüfte deren Temperatur dadurch, dass er sie mit der Faust umschloss und stellte sie unter den Auslauf des Siebträgers. Zufrieden zog er den Hebel hoch. Die Maschine brummte geschäftig auf und der Zeiger des Manometers schwenkte auf Volllastanzeige. Schwarz floss in zähem Strom der Kaffee in die kleine Tasse. Als sich die Crema gebildet hatte, legte er den Hebel zurück, stellte die Tasse auf eine Untertasse und angelte sich ein Zuckertütchen aus der Bonbonniere. Er klopfte den Siebträger aus, wischte den Rest Kaffeemehl mit einem bereitliegenden Lappen aus, ergriff die Tasse und das Zuckertütchen und ging hinüber ins Wohnzimmer. Er öffnete ein Fenster, setzte sich auf die Couch und starrte über das dichte Grün des Ahorns auf die gegenüberliegende Häuserfront. Er riss das Zuckertütchen auf, schüttete es zu zwei Dritteln in die Tasse, zählte innerlich ohne Bewusstsein bis fünf, schwenkte die Tasse einmal und trank sie in einem Zug aus. Vielleicht sollte er den Mahlgrad doch um eine Einstellung wieder in Richtung feiner zurückstellen? Er blickte sich um. Bücher. Wenige, also unter 3000 ein paar Bilder, Grafiken mit Auflagen so um die 100, 150, drei Originale, nichts davon über 5000. Wertsteigerungstendenz gleich null. Die Einrichtung, ausgesuchte Designerstücke, die andere Seite von der Stange. Die Musikanlage, so ein Prunkstück, die ja. Was hast du wirklich erreicht, mein Lieber? Darauf hatte auch Selina angespielt, ob er etwas erreichen wolle im Leben, ob er einen Lebensplan habe. Warum er eigentlich nicht fest beim Nachrichtenmagazin angestellt sei. Ob es ihm tatsächlich als Freiberuflicher um Freiheit gehe oder ob er einfach scheue, Verantwortung zu übernehmen. Sie hatte das auf seine Nachfrage dahingehend präzisiert, dass es doch immer um die Grenzziehung zwischen der eigenen Position und einer Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber gehe. Er könne sich die Themen oder Projekte doch weitgehend aussuchen bei seiner Spezialisierung. Das war am zweiten Abend beim Essen gewesen. Und jetzt fiel ihm auf, dass sie auch am nächsten Tag beim Frühstück noch einmal darauf zurückgekommen war, daran angeknüpft hatte mit ähnlichen Fragen. Dann aber, und in der Situation war er froh darüber gewesen, war sie unvermittelt übergeschwenkt zu der Frage, welche Motive seine Informanten hätten, ob er meinte, sie würden aus Verantwortungsgefühl handeln oder was sonst für Motive erkennbar wären, Geld oder Geltungssucht vielleicht, und hatte ausführlich von einer Freundin erzählt, die im Konflikt stand zwischen beruflicher Loyalität und Ehrgefühl oder besser ihrem Gewissen. War das ein imaginiertes Beispiel, das die eigene Geschichte erzählte? War das das verdeckte Thema Whistleblower? Er ging noch einmal alles durch. Was könnte noch unter auffällig verbucht werden? Andere Themen? Häufigkeiten? Was blieb unausgesprochen ausgeklammert? In diesen Kontexten auffällige Mimik, Gestik? Anspielung oder mögliche Anspielung? Natürlich war seine Aufmerksamkeit auf andere Signale getuned gewesen, aber auf sein Gedächtnis für Körpersprache konnte er sich verlassen. Also? Nein. Nicht beim Frühstück am Samstag, da ganz sicherlich nicht, aber auch nicht am Abend oder am nächsten Tag, nein, nur dieses Thema. Und tatsächlich, so im Rückblick erschien es ihm, als wäre sie hier ernster, zugleich etwas fahrig gewesen. In den Gesten, so er es sagen konnte, erkannte sie dafür nicht gut genug, aber ja, im Vergleich unruhiger. So ließ es sich vielleicht fassen. Loyalität und Verantwortung. Ging es ihr darum? War das etwa der Grund, warum sie sich mit ihm getroffen hatte? Wollte sie ihn letztendlich benutzen? Alles in ihm wehrte sich dagegen. Nein. Nein. Nein, weil es nicht sein durfte? Oder weil Selina sich die gleiche Frage stellen konnte, sich doch genauso fragen konnte, ob er sie nur besitzen wollte? Sie müsste doch zur gleichen Antwort kommen wie er. Für das, was zwischen ihnen passiert war, gab es nur ein Wort. Sie hatten sich ineinander verliebt. Oh, was 5 Wörter sind, um genau zu sein. Er atmete durch. Noch einmal. Fakten. Wahrscheinlichkeiten, Hypothesen. Unu. Benson. Selina. Benson. Er stand auf, schloss das Fenster, setzte sich wieder, stand wieder auf und schaltete die Musikanlage ein, wählte Wladyslaw Sendetski at Schloss Elmau, setzte sich wieder, mein Mädchen. Er lächelte. Okay. Dann jetzt Benson. Ausstrahlung? Gibt sich als Typ really tough, als mache er keine Gefangenen, dennoch nicht unsympathisch. Inhaltlich top vorbereitet, wie man es erwarten darf, keine Blöße, aber eben auch darüber hinaus, deutlich darüber hinaus. Hatte sich briefen lassen, wer ihm hier entgegentreten würde, wusste von dem Preis, den Marlene bekommen hatte und um seine verdeckte Autorenschaft. Selina wusste um die schöne Escort-Lara, wie sie sie genannt hatte. Dann war es nicht unwahrscheinlich, dass auch Benson von dieser Verbindung wusste. Aber was war die Zielsetzung der Anspielung auf den Preis? Verunsichern? Zumindest zeigen, dass man noch ein paar Karten in der Hand hält? Das würde ins Bild passen. Nur wozu? Für das Interview war das vollkommen überhöht. Atmosphärisch? Einerseits sachlich, andererseits, ja, wie? Die Begrüßung war für ihn sicherlich durch seine Begegnung mit Selina überlagert gewesen. Dennoch, wie hatte er die Begrüßung empfunden? Zunächst ganz normal, uralte Taktik. Die Annäherung an den Konzernlenker als endloses Entgegenschreiten, als siehe, so weit ist dein Weg. Dann Bensons Überleitung, die Anspielung auf die Escort-Stories bzw. den Preis. Wie aber sollte er diese verkrampfte Steifheit auf seine Entgegnung, auf die Bemerkung von wegen skandalträchtige Schmuddelecke einordnen? Wie sie da einander gegenüber gesessen hatten? Benson hatte kampfbereit gewirkt. Die sonderbare, merkwürdig beklemmende Pause, nachdem sie sich Wasser eingeschenkt hatten. Und doch so, als wäre da etwas Gemeinsames, Verbindendes. Was? Am Ende die Anspielung auf Hamburgs feuchtfröhliche Meteorologie. Gut, dass er es sofort dem Zauberberg zuordnen konnte. Da kam das Zitat ja her. Er grinste und freute sich über den für sich verbuchten Punkt. Lara gebrauchte es öfter und hatte es ihm belegt. Hofrat Behrens, wenn er sich nicht irrte. Wie sollte man das sonst auch wissen? So hatte er auf Hans Castorp anspielen können und dass schließlich nicht jeder aus Hamburg einen Sanatoriumsaufenthalt benötigte. Er grinste immer noch, doch plötzlich erstarrte dieses selbstzufriedene Grinsen und er saß da und kam sich vor wie ein Idiot. Verdammte Scheiße, woher wusste Benson das? War doch kein Zufall. Sein innerer Film war weiter zu seiner Columbo-Einlage gespult. Er werde die Grüße an Hamburg persönlich ausrichten. Und die kleine Irritation darauf, weil es ihm kurz so erschienen war, als fiele Benson ein wenig in sich zusammen. Wow, skandalträchtige Schmuddelecke. Das war es. Der kannte Lara persönlich. Boah, ey. Er starrte blicklos aus dem Fenster wie angezählt. Die kannten sich. Was gab das jetzt für ein Spiel? Lara und Benson? Darauf hatte Benson von Anfang an verdeckt angespielt. Alter Schwede, der wollte herausfinden, ob er es wusste. Und dieser letzte flapsige Satz aus reiner Laune heraus, die Grüße persönlich auszurichten, gab es eine andere Deutungsmöglichkeit? Bestimmt, aber diese passte. Er stand auf, ging zum Fenster, öffnete es wieder, stoppte die Musik, setzte sich dann wieder auf, schloss das Fenster, fing an, den Tisch mit langsamen Schritten zu umrunden, wie er es bei längeren Telefonaten tat, blieb stehen. Was bedeutete das alles? Die, wie er fand, ungewöhnliche Vorbereitung auf die Person Ode Frey und Hillinger, das erklärte sich jetzt. Aber wovon war auszugehen? Lara und Benson. Gemeinsam? Oder agierten sie gegeneinander? Sein Instinkt sagte ihm gegeneinander. Instinkt. Malerine würde ihn dafür wieder auszählen. Aber welchen Sinn ergab es, dass die beiden etwas gemeinsam betrieben, das sie vor dem Nachrichtenmagazin verbergen mussten und dass Benson dann im Interview so vorgehen ließ mit seiner Anspielung auf Lara? Das passte doch nicht zusammen. Nein, das sprach dagegen. Oder? Ja, sprach dagegen. Sah es nicht nach einem Abtasten aus, nach »Was wollt ihr von mir?« als sei er der Journalist auf der Seite Laras von ihr instrumentalisiert? Andererseits der Satz über die Freiheit, sich jeden Tag wieder neu entscheiden zu können, der hätte auch von Lara stammen können. Wir können auch immer anders, mein Freund. Das war original Lara. Er schaltete die Anlage aus, er musste zu ihr.